Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Väter nichtehelicher Kinder sollen mehr Rechte bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Teile der gesetzlichen Regelung zum Sorgerecht verworfen. Die Richter kritisierten, dass ein Vater derzeit nur dann das anteilige Sorgerecht bekommt, wenn die Mutter dem zustimmt. Dadurch werde das Elternrecht des Mannes verletzt. Bis zu einer Neuregelung durch den Bundestag sollen in Streitfällen zunächst die Familiengerichte entscheiden.
Den Kläger erreichte die Entscheidung aus Karlsruhe im Urlaub. Bisher hatte er in der Auseinandersetzung um das gemeinsame Sorgerecht als nichtehelicher Vater immer das Nachsehen gehabt.
Für meinen Sohn ist es vielfach nicht einsehbar gewesen, dass ich bestimmte Sachen gar nicht da teilhaben konnte an seinem Leben. Ob es in der Schule war, im Kindergarten, ich durfte zum Schluss nicht mehr seine Zeugnisse sehen.
Ein gemeinsames Sorgerecht steht nichtehelichen Eltern nur zu bei einer gemeinsamen Sorgerechtserklärung. Das heißt, wenn sie die Sorge für das Kind gemeinsam übernehmen wollen. Oder bei Heirat. Dann gilt das gemeinsame Sorgerecht automatisch. Der Kläger hatte die Vaterschaft seines Sohnes anerkannt. Ein gemeinsames Sorgerecht aber war von der Mutter abgelehnt worden. Das akzeptierten die Verfassungsrichter jetzt nicht mehr. In ihrer 28-seitigen Entscheidung erläutern sie:
Die gegenwärtige gesetzliche Regelung verletzt den Vater des nichtehelichen Kindes in seinem Elternrecht, weil er, wenn die Mutter ihre Zustimmung zur gemeinsamen elterlichen Sorge verweigert, nicht die Möglichkeit hat, durch das Familiengericht überprüfen zu lassen, welche Regelung dem Wohl des Kindes am ehesten entspricht.
Der Kläger aber hat aus seiner Sicht nicht nur für das Wohl seines Kindes gestritten.
Ich habe deswegen auch das Verfahren geführt, dass eine Möglichkeit besteht, dass eine tatsächliche Gleichberechtigung auch stattfindet in Deutschland. Dass es keinen Unterschied mehr gibt, ob jemand verheiratet gewesen ist oder nicht.
Bis ein neues Gesetz kommt, haben die Richter vorläufig angeordnet, dass das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils entscheidet, elterlicher Sorge entweder beide oder nur ein Elternteil.
In den Parteien wurde die Entscheidung überwiegend begrüßt. Wie die Rechte der Väter in dem geplanten neuen Gesetz genau aussehen sollen, ist allerdings noch umstritten. Auch der Interessenverband für die Gleichstellung von Vätern äußerte sich zufrieden.
Rund 1,5 Millionen Männer in Deutschland hätten gegen ihren Willen kein Sorgerecht für ihr nichteheliches Kind, schätzt der Verein Väteraufbruch für Kinder und begrüßt daher das Urteil von heute.
Das ist ein großartiger Tag für alle nichtehelich geborenen Kinder in unserem Land. Jetzt hat jedes Kind, ehelich oder nichtehelich, einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf einen vollgültigen Vater, auf zwei gleich starke, gleich vollgültige Eltern.
Aber es gibt auch kritische Stimmen. Würde nun ein automatisches Sorgerecht für Väter unehelicher Kinder eingeführt, sei Streit programmiert, prophezeit der Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Viele Väter seien gar nicht gewillt, sich um ihr Kind zu kümmern.
Diesen Vätern jetzt das Sorgerecht, was ja auch eine Pflicht beinhaltet, sozusagen aufs Auge zu drücken, das kann eigentlich niemandem recht sein.
Nun ist der Gesetzgeber an der Reihe. Das Bundesjustizministerium begrüßt ausdrücklich, dass die Rechte der Väter gestärkt werden sollen.
Das Bundesjustizministerium wird noch im Herbst sich voraussichtlich mit den Koalitionsfraktionen auf einen Gesetzentwurf verständigen. Dann gehen wir ins Gesetzgebungsverfahren, sodass im nächsten Jahr eine Neuregelung in Kraft treten könnte.
Details sind noch offen. Fest steht aber schon heute, das Wohl der Kinder müsse im Mittelpunkt des Gesetzes stehen.
Mehr zu den Reaktionen auf die heutige Entscheidung finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. In den Hochwassergebieten Pakistans bleibt der Wasserstand wegen anhaltender Regenfälle unverändert hoch. Mittlerweile breiten sich die Fluten auch in andere Landesteile aus. Bislang waren vor allem die Nordprovinz und das Swat-Tal betroffen. Jetzt hat der Fluss Indus die Wassermassen in den Punjab geschwemmt. Insgesamt sind nach UN-Angaben fast 1 Million Menschen obdachlos geworden.
Eigentlich wollten sich die Menschen aus den umliegenden Dörfern in Nushera in Sicherheit bringen. Doch am Mittag verwandelte der Regen die Straßen der Stadt zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in Flüsse. Die überfüllten Notunterkünfte für die Überlebenden der Flutkatastrophe standen unter Wasser. Die Verzweiflung der Menschen wächst. Vor 4 Tagen sind wir hierher geflohen und wir haben weder Trinkwasser noch Brot bekommen. Jetzt hat es wieder angefangen zu regnen. Wie sollen wir unsere Kinder schützen, fragt dieser Mann. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Noch gibt es keine Berichte über Seuchen im Katastrophengebiet. Doch die wenigen Notkrankenhäuser reichen schon jetzt nicht aus, um die Flüchtlinge zu versorgen. Die Katastrophenschutzbehörde des Landes weist die wachsende Kritik am Krisenmanagement zurück. Diese Katastrophe ist eine der schlimmsten, die uns je getroffen hat, und sie hat das ganze Land getroffen. Auch deshalb glaube ich nicht, dass wir zu langsam reagiert haben. Im Süden des Landes stiegen die Fluten heute weiter an. Ganze Landstriche sind inzwischen überschwemmt. Tausende Menschen müssen ihre Dörfer verlassen. Die Wut unter den Überlebenden der Flutkatastrophe wächst. Noch immer warten Zehntausende auf Hilfe. Sie fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Beobachter fürchten, dass nun Hilfsorganisationen mit radikal-islamistischem Hintergrund versuchen, die Versorgungslücke zu füllen. Dies könnte die Lage in den Flutgebieten langfristig destabilisieren.
Bei Unruhen in der pakistanischen Hafenstadt Karachi sind mindestens 45 Menschen getötet worden, mehr als 100 wurden verletzt. Auslöser der Ausschreitungen war die Ermordung eines Abgeordneten der Provinzregierung gestern Abend. Sicherheitskräfte vermuten hinter der Tat die radikal-islamischen Taliban. Seit Jahresbeginn kamen in Karachi nach Angaben der Behörden etwa 200 Menschen durch ethnisch, religiös oder politisch motivierte Gewalt ums Leben.
Der indische Teil Kaschmirs wird von schweren Unruhen erschüttert. In der Regionalhauptstadt Srinagar und den umliegenden Distrikten sind seit Freitag mindestens 24 Menschen bei Demonstrationen gegen die Regierung ums Leben gekommen. Viele wurden verletzt. Die Menschen in dem überwiegend von Muslimen bewohnten Gebiet fordern seit den 80er Jahren die Unabhängigkeit ihrer Region. Dem Konflikt sind bisher bereits mehr als 40.000 Menschen zum Opfer gefallen.
In Russland erschweren Wind und anhaltende Hitze den Kampf gegen die Wald- und Torfbrände. Allein heute melden die Behörden etwa 400 neue Feuer. Landesweit sind 17 Regionen und Gebiete betroffen. In 7 gilt mittlerweile der Notstand. Neben dem Umland von Moskau gehören dazu die Bereiche östlich davon um Wladimir und Nizhny Novgorod sowie im Süden um Woronesch. Auch in Mariel, Ryazan und Mordwinien gilt der Notstand.
Sobald der Qualm sich ein wenig lichtet, steigen sie auf. Riesige Iljuschin-Maschinen des russischen Katastrophenschutzes. Jede kann 42.000 Liter Löschwasser transportieren. Doch Russland hat nicht genug dieser Maschinen, um der vielen Feuer im Land Herr zu werden. Heute Nachmittag im Gebiet von Ryazan, 200 Kilometer südlich von Moskau. Eine der Regionen, für die der Notstand ausgerufen wurde. Ins Dorf Kriuscha kam das Feuer letzten Donnerstag. 30 Häuser sind abgebrannt. Diejenigen, deren Häuser noch stehen, haben dennoch ihr Hab und Gut herausgeholt. Sicherheitshalber, denn Feuer ist unberechenbar, sagen sie. Der Wald brennt doch immer noch. Was, wenn das Feuer zurückkommt? Wir waren doch schon beim ersten Mal machtlos. Ein improvisiertes Sammellager im Dorf. Spenden für die, die alles verloren haben. Der Staat hat erste finanzielle Nothilfe geleistet, aber auch Privatleute spenden. Bettzeug, Kleidung, Haushaltsgeräte. Die Leute haben doch nichts mehr, sagt er. Ich habe zu Hause alles eingepackt, was ins Auto passte. Ich kann mir alles neu kaufen. Alle wollen helfen, sehen Sie, alle leiden doch mit den Geschädigten. Und mittlerweile wird Kritik an Russlands Umweltpolitik laut. Denn vor 3 Jahren hat Moskau die staatliche Forstaufsicht abgeschafft und auch den Brandschutz privaten Pächtern überlassen. Deshalb, so die Kritiker, gäbe es keine funktionierenden Feuerwarnsysteme mehr.
An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es einen schweren militärischen Zwischenfall gegeben. Dabei wurden 3 Libanesen und ein israelischer Soldat getötet. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für den Vorfall im Südosten des Libanon.
Dieses Bild ist für den Libanon der eindeutige Beweis. Der Sattelschlepper sei klar auf der israelischen Seite, doch der israelische Soldat, der einige Hecken beschneiden will, auf der libanesischen Seite. Doch Israel widerspricht. In diesem Grenzabschnitt gehöre auch der Teil jenseits des Zauns zu israelischem Territorium und vor allem die Arbeiten seien mit den internationalen UNIFIL-Truppen abgesprochen worden. Während die Libanesen von einer klaren Grenzverletzung seitens der Israelis ausgehen, erklärte am frühen Abend der israelische Befehlshaber für die Nordfront: Dies war ein klarer Hinterhalt der libanesischen Armee, die mit Scharfschützen unsere Soldaten auf israelischem Territorium ohne Provokation angegriffen haben. Für uns ist dies ein gravierender Vorfall. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nähe des libanesischen Dorfes Adaise, bei der auch ein arabischer Journalist getötet wurde. Dies ist der blutigste Vorfall an der israelisch-libanesischen Grenze seit Ende des Libanonkriegs 2006. Seit Monaten befürchtete man in Israel und im Libanon, dass es in diesem Sommer zu einer neuen Runde der Gewalt zwischen der israelischen Armee und der schiitischen Hisbollah-Miliz kommen könnte. Da es sich heute um einen vereinzelten Schusswechsel mit der libanesischen Armee handelte, hofft man nun auf beiden Seiten, dass sich die Lage schnell wieder beruhigen wird. Denn ein neuer Krieg wäre im Augenblick das Letzte, was beide Länder gebrauchen könnten.
Die beiden großen Kirchen haben mehr Geld für Langzeitarbeitslose gefordert. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch, sprach sich im Hamburger Abendblatt für deutlich höhere Hartz-IV-Sätze aus. Der Bischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg, Juli, sagte, Arbeitslose und ihre Kinder hätten einen Rechtsanspruch auf soziale Teilhabe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regierung verpflichtet, bis Ende 2010 eine nachvollziehbare Berechnungsgrundlage vorzulegen. Der Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Brüderle für eine Anwerbung ausländischer Fachkräfte sorgt weiter für Diskussionen. Unterstützt wurde Brüderle heute von Arbeitgeberpräsident Hund. Er sagte der Welt, eine aktive Zuwanderungspolitik schaffe mehr wirtschaftliche Dynamik und Beschäftigung. Dagegen sprach sich SPD-Chef Gabriel im Deutschlandfunk dafür aus, den Mangel an Fachkräften vorrangig durch eine bessere Ausbildung von Jugendlichen zu beheben.
Von heute an verhandelt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL wieder mit der Deutschen Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Der soll erstmals für die gesamte Branche gelten. Die Verhandlungen mit den privaten Bahnbetreibern beginnen Ende August. Die Gewerkschaft fordert neben einheitlichen Löhnen und Arbeitszeiten auch eine Beschäftigungsgarantie für Lokführer. Die soll auch dann gelten, wenn die Bahn Strecken an private Anbieter verliert, so die GDL.
Im Golf von Mexiko unternimmt der Konzern BP einen Versuch, das leckgeschlagene Ölbohrloch endgültig zu verschließen. Dazu sollen Schlamm und Zement in das Loch gepresst werden. Technische Probleme verzögerten die Vorbereitungen allerdings erneut. Auswertungen von Wissenschaftlern ergaben nach einer Mitteilung der US-Regierung, dass 780 Millionen Liter Öl ins Meer geflossen sind. Nie zuvor wurde eine Ölpest von diesem Ausmaß registriert. In der polnischen Hauptstadt Warschau gibt es Streit über ein Gedenkkreuz für den verunglückten Präsidenten Lech Kaczynski. Nach dem Absturz seiner Maschine bei Smolensk vor fast 4 Monaten war vor dem Präsidentenpalast ein Holzkreuz aufgestellt worden. Der neu gewählte Präsident Komorowski will es in eine nahegelegene Kirche bringen lassen. Dagegen protestierten 500 Anhänger Kaczynskis. Als die Polizei den Platz räumen wollte, kam es zu Auseinandersetzungen. Das Kreuz soll nun vorläufig am Präsidentenpalast bleiben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 4. August.
Ein Hochdruckkeil, der nach Polen schwenkt, sorgt zwar vorübergehend dafür, dass sich das Wetter bei uns beruhigt, von Westen nähert sich allerdings morgen schon wieder ein neues Tief. In der Nacht gibt es zunächst vor allem im Osten noch Schauer und einzelne Gewitter. Der Tag startet mancherorts mit Sonne. Im Nordwesten und Westen überwiegen schon am Vormittag die Wolken und es fallen Schauer. Diese breiten sich ostwärts aus und sind teilweise kräftig und gewittrig. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend recht freundlich mit nur wenigen Schauern. Im Südosten schwacher Wind, sonst weht er schwach bis mäßig, bei Gewittern sind stürmische Böen möglich. Heute Nacht 15 Grad am Meer, 7 Grad im Sauerland und an den Alpen. Am Tag 19 Grad an der Nordsee und 26 Grad in Teilen Thüringens und Sachsens. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter, im Südosten regnet es teilweise ergiebig. Am Freitag regnet es im Osten und Südosten gebietsweise kräftig, sonst ist es insgesamt wieder freundlicher. Auch am Samstag ist es eher freundlich, im Nordwesten regnet es hier und da.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin gemeinsames Sorgerecht, wie Karlsruhe die Interessen der Kinder stärkt und wachsende Hoffnung, wie eine neuartige Herzklappe tausenden Kranken helfen könnte.